Herr ist auferstanden. Halleluja. Wurde gerade eben schon gefragt, ob es jetzt die Fortsetzung gibt von der Gnadenpredigt. Nein, die gibt es erst in einem Monat. Aus aktuellem Anlass das Thema Ostern oder das Thema Himmelsfreude, das ganze Thema Ausblick. Weil ich finde das ganz spannend. Wir haben auch hier beim Herfahren habe ich gesehen, hier an der Wand hängt von der anderen Seite sichtbar ein Riesenschild. Wenn ich es richtig gelesen habe, steht da drauf, von der Krippe zum Kreuz. Ein klassisch evangelisches Schild. Karfreitag, das ist der wichtigste Tag, Karfreitag. Jesus für meine Schuld gestorben, Karfreitag. Ohne Ostermorgen wäre der Karfreitag tot. Ohne Ostermorgen wäre der Karfreitag Niederlage. Das Ziel Jesu war nicht der Karfreitag. Das war eine notwendige Durchgangsstation. Aber das Ziel Jesu war die Auferstehung und ist sein Wiederkommen. Deswegen in der Perspektive von der Krippe zum Kreuz, naja gut. Das Gleiche auch. Mir begegnen immer wieder Christen, die, wenn sie ein Kreuz sehen, wo eine Jesusfigur dran hängt, sich tierisch aufregen und sagen, das Kreuz war leer. Und sage ich, jedes Kreuz war leer. Also die Kreuze wurden immer am Ende geleert. Jedes Kreuz war leer. Das Wunder bei Jesus war nicht, dass das Kreuz leer war, sondern dass das Grab leer war. Also ja, deswegen auch an der Stelle das Entscheidende, die Auferstehung. Und ich finde das spannend, weil ich immer wieder in Gemeinden unterwegs bin und gerade im westlichen Kontext erlebe ich eine Christenheit, die den Himmel verloren hat. Ich habe neulich eine Dekanin erlebt, die am Ewigkeitssonntag gepredigt hat über den selbstgewählten Text aus Hebräer 13. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und wann immer sie auf die zukünftige Stadt kam, hat sie einen Bogen gemacht, auf unsere Verantwortung hier auf der Erde noch zu gestalten. Der Moment, hier auf der Erde reicht das? Sein Thema, die Vorfreude auf den Himmel oder die Himmelsfreude, hat die Christen über die Jahrhunderte, auch in Deutschland, wir haben viele, viele Kirchenlieder, wenn ihr die euch mal anguckt, da steckt das regelmäßig mit drin. In den Neuen taucht es kaum auf. Deswegen heute Morgen 4 Punkte und eine praktische Übung zum Thema Himmel. Das Erste, Auferstehung, das christliche Urbekenntnis. Einer von vielen tollen Texten dazu, 1. Korinther 15. Denn als Erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am 3. Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, Petrus, danach von den 12. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben. Einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen von Jakobus, danach von allen Aposteln und so weiter. Ich finde es was ganz Spannendes. Ich bin ja auch im Thema Einheit unterwegs, also mit Christen anderer Prägung, anderer Konfession, anderem Hintergrund. Aber das ist ein Part, der alle Christen verbindet, bei allen Unterschieden. Das ist ein Part, der die frühen Christen sehr, sehr motiviert hat. Das ist ein Part, der auch historisch hervorragend belegt ist. Wir haben keinerlei Gegenzeugnisse. Niemand verweist auf ein gefülltes Grab. Auch das Gerücht, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, bestätigt nur, das Grab war leer. Bitte, das ist kein Beweis dafür, dass er auferstanden ist. Es gibt keinen historischen Beweis für die Auferstehung. Aber es ist höchstwahrscheinlich, dass das Grab tatsächlich leer war. Wie gesagt, ob die Jünger den Leichnam gestohlen haben oder Jesus wirklich auferstanden ist oder so. Gut, das ist eine Frage vom Glauben. Die Berichte von diesem Auferstandenen haben die Jünger damals bewegt, dass sie gesagt haben, wir müssen diese Nachricht verkündigen. Das war quasi so eine Gemeinde wie hier. Die haben gesagt, hey, jetzt gibt's nur noch ein einziges Ziel, koste es, was es wolle. Ob ich hingerichtet werde oder nicht, völlig egal. Diese Botschaft, dass Jesus lebt, ist so entscheidend, dass die jetzt alles prägen wird und mein Leben ausschließlich dafür eingesetzt wird. Also auch da, das Lebenszeugnis der Jünger macht diese Botschaft sehr, sehr realistisch. Als ich selber in der ersten Klasse war, hat unser Religionslehrer eine Frage gestellt, was sagt die Bibel zum Thema Auferstehung? Hat er eine Schülerin drangenommen, die Schülerin hat gesagt, Jesus sei auferstanden. Der Lehrer hat eine zweite Frage gestellt, hat das auch irgendwas mit uns zu tun? Die Antwort, nein, davon sagt die Bibel nichts. Also Ja, okay, war halt die damalige Antwort. Es ist spannend, was wissen wir an der Stelle und was hat das mit uns zu tun? Drei kleine Fragen. Wer von euch glaubt, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Oh, das sind alle, wunderbar. Wer von euch glaubt, dass es auch für uns ein Leben nach dem Tod gibt, ein ewiges Leben? Wer von euch freut sich so sehr auf den Himmel, dass er sagt, lieber heute als morgen? Ah, okay. Jetzt sind wir nur noch so, das war weniger als die Hälfte. Ich finde das spannend. Die Ewigkeit spielt im christlichen Leben, im westlichen Kontext, ist in anderen Ländern anders, im westlichen Kontext nur noch eine Randrolle. Ja, ja, es kommt schon irgendwann. Aber wie wird das? So ewiger Lobpreis? Ich meine, so ewig? Gibt nur ganz wenige Christen, die ich im europäischen Kontext kenne, die von Vorfreude sind. Das war in der Kirchengeschichte weitgehend anders. Das ist heute auch in anderen Ländern anders. Deswegen der zweite Punkt. Auferstehung, die christliche Grundhoffnung. Philipper 1,21. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Der zweite Teil war mein erster Lieblingsvers, als ich mit 16, 17 zum Glauben gekommen bin. Sterben ist mein Gewinn. Davon haben sie mir alle in der Gemeinde gesagt, ah, Suizid oder sowas. War bei mir nie ein Thema. Aber ich wusste genau, das, wonach ich mich im tiefsten sehne, ist irdisch unmöglich. Es ist auf der Erde nicht erfüllbar. Paulus, weiter, zwei Verse später. Manchmal würde ich am liebsten schon jetzt sterben, um bei Christus zu sein, denn das ist bei weitem besser. Und wer immer diese Verse glaubt, muss bei der dritten Frage strecken. Von daher, es gibt noch Wachstumspotenzial, aber ich habe ja gesagt, wir sind alle Jüngerinnen und Jünger, wir wachsen unser Leben lang, bis wir dann in seiner Gegenwart ankommen. Es gibt viele andere Texte, wir haben gerade eben Psalm 116 Texte, wo auch die Vorfreude auf die Ewigkeit im Land der Lebendigen drinsteckt. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da, Psalm 23. Psalm 16, du wirst mich nicht dem Tode überlassen, nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben, vor dir ist Freude die Fülle. Und wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ich zitiere ihn deswegen, weil sowohl Petrus als auch Paulus in der Apostelgeschichte diesen Text zitiert haben als Beleg für die Auferstehung. Für die Jünger war das, nachdem sie es verstanden hatten. Das, zu Jesu Lebzeiten auf Erden hatten sie es noch nicht verstanden. Aber nachdem sie es verstanden hatten, war das völlig klar, dass das eine zutiefst biblische und damit für die Jünger eine alttestamentliche für uns Botschaft war. Das hatte Gott längst vorhergesagt und sie waren geprägt von der Vorfreude auf den Himmel. Sie wussten, dass sie hier auf der Erde nur Gäste sind, die eine Zeit lang hier leben. Ihre Heimat war der Himmel, in den sie dann auch, ein wunderschönes altes Wort, das schon noch selten verwendet wird, in den sie dann auch heimgegangen sind. Als meine Frau gestorben ist, habe ich relativ konsequent von heimgegangen gesprochen. Weil das Gestorben stimmt natürlich auch. Körperlich ist sie tot, irdisch. Aber viel entscheidender, sie ist angekommen. C.S. Lewis hat das Ganze sehr, sehr schön ausgedrückt mit dem Begriff Shadowlands. Und bitte, bitte, bitte nicht von den Filmen irritieren lassen, die sind beide schlecht. Der eine, ja, ist egal, warum sie schlecht sind. Könnt ihr mich nachher fragen, wenn es euch interessiert. Sind beide schlecht. Wenn C.S. Lewis vom Land des Schattens, Shadowlands, gesprochen hat, dann meint er unser ganzes Leben hier, alles. Jetzt könnte ich den Richie fragen, mache ich nicht, ich deute nur an. Also jetzt könnte ich den Richie fragen, hey, was waren so der schönste Tag, die schönsten Tage deines Lebens? Und dann wäre irgendwas, wo der Richie sagt, wow, das war der Urlaub oder die Zeit oder die Hochzeit oder was weiß ich nicht, Geburt, egal. Und Lewis würde sagen, Schattenland. Schönsten Tage, Land des Schattens im Vergleich zur kommenden Herrlichkeit. Natürlich die schlechten Tage erst recht. Also alle miesen Tage, Land des Schattens, keine Frage. Aber Land des Schattens ist nicht ein Begriff für die schlechten Tage hier, sondern für alles. Weil Lewis sagt, wir warten noch auf das Land des Lichts. Noch halten wir das wirkliche Licht gar nicht aus. Wir werden in der Heiligkeit und in dem Licht Gottes verbrennen. Wir warten auf die kommende Herrlichkeit. Ich hatte einen Teilnehmer bei einem Seminar, der kam, war im Sommer, war, ich glaube, in Pfingstferien und er kam mit dem T-Shirt, hat hinten auf dem T-Shirt nur groß drauf, das Beste kommt noch, Ausrufezeichen. Er sagt, ja, so gehe ich auch in die Firma. Und es war damals auch erste Rentenkrise und dann kann er natürlich auch die Sprüche zu hören bekommen, ja, ja, das Beste kommt noch, sehen wir ja gerade, ja, ja. Das Beste kommt noch. Das ist eine Botschaft durch die ganze Bibel hindurch. Wir haben das schon bei Jesaja, das Verheißung vom großen Reich des Friedens, wo Lamm und Löwe nebeneinander lagern, wo das Kind am Loch der Giftschlange spielt und so weiter. Wir haben es in Jesu Botschaft. Und wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich jetzt 2 Stunden predigen und die Linien alle aufzeigen. Aber nein, 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 ich weiß, die Israel-Kindgebung kommt. Ich werde mich versuchen, daran zu halten. Jesus sagt zum Beispiel beim Abendmahl, wahrlich, ich sage euch, dass ich nicht mehr vom Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis ich wieder davon trinke, mit euch im Reich meines Vaters. An der Stelle bin ich meiner Landeskirche ein bisschen böse, weil sie hat bei der neuesten Agenda dieses Wort in den Anhang verbannt. So nach dem Motto, für die Pastoren, die unbedingt meinen, das zitieren zu müssen, ist es doch erlaubt. Und ich sage, das gehört regelmäßig mit rein. Ich weiß nicht, wie hier Abendmahl feiert. Aber ein Abendmahl, das nicht deutlich von der Vorfreude auf den Himmel geprägt ist, ist kein biblisches Abendmahl. Ich lebe in ganz vielen christlichen Kreisen, das Abendmahl, was Düsteres ist, das ist Ernst, meine Sünde. Das ist nur ein Aspekt, der steckt mit drin. War aber beim ersten Abendmahl, als Jesus es eingesetzt hat, nicht prägend. Er hat es beim Passafest eingesetzt, bei einem ganz fröhlichen Fest im Blick auf die Rettung durch Gott. Und er hat es bewusst eingesetzt mit der Perspektive Ewigkeit. Ah, Abendmahl, eine schöne Reihe, die ich nochmal machen kann, wenn ich mal nicht an dem Sonntag bin, wo Israel Sonntag ist, weil dann wird's länger. Wir haben die ganze Botschaft der Offenbarung. Es wird kein Leid mehr geben, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Tränen. Das ist eine große biblische Grundlinie. Spannend ist die Frage, wie das dann aussehen wird. Und Paulus führt es weiter aus in 1. Korinther 15, ab Vers 40 lese ich jetzt nicht vor, aber der Grundgedanke ist, er sagt, wir als Menschen sind quasi ein Saatkorn. Dieses Saatkorn fällt in die Erde und aus dem irdischen Menschen-Saatkorn wird der himmlische Mensch. Also aus dem irdischen Ritchie-Saatkorn wird der himmlische Ritchie. Und da stecken 2 ganz wichtige Gedanken drin. Erstens, der wird ganz anders sein. Also so wie das Saatkorn komplett anders aussieht als nachher der Baum oder was auch immer daraus wächst. Ganz anders. Aber es gibt auch eine Kontinuität. Aus dem irdischen Saatkorn Ritchie wird halt der himmlische Ritchie und nicht der himmlische Friedrich. Ja, also der himmlische Friedrich wird auch. Da gibt es eine Kontinuität bei gleichzeitiger völlig anders. Aber natürlich, ist auch manchmal eine Frage, natürlich werden wir uns im Himmel erkennen. Weil ich bin dann der himmlische wie heißt du? Renate, ich bin dann der himmlische Helge. Natürlich, ganz anders, aber immer noch Helge. Weil Gott quasi das, was er in uns hineingelegt hat, das finde ich so schön an dem Bild vom Saatkorn, das, was er in uns hineingelegt hat, wird dann vollständig aufblähen. Natürlich werden wir uns erkennen. Alles andere wäre biblisch ja auch einfach Unsinn. Nun haben wir in westlichen Kreisen den Himmel tatsächlich weitestgehend aus dem Blick verloren, sehr zu unserem Schaden. Meine Frau ist heute vor 9 Jahren heimgegangen, in die frühen Morgenstunden des Quasi-Modogenity, wie die neugeborenen Kinder, hinein ins ewige Leben. Und nach ihrem Heimgang habe ich unter anderem einen Brief bekommen, wo mir eine Bekannte schrieb, weil alles, was ich über ihren Heimgang, auch die Beerdigung, lief unter der Überschrift Trauer und Auferstehungsfeier. Und also das Ganze war geprägt, neben der Trauer, auch von der Auferstehungsvorfreude, auch von den Liedern her, von der Verkündigung her und so weiter. Bekam dann einen Brief. Ist ja schön, dass dir dieser Aspekt so wichtig ist. Moment. Ist Auferstehung ein Aspekt für ein paar Spezialisten? Ich meine, dann könnte ich auch sagen, wir verteilen das Liebesgebot einfach mal. Friedrich, du nimmst bitte Liebe den Herrn, deinen Gott. Du nimmst bitte Liebe deinen Nächsten. Ritchie, du nimmst bitte Liebe deine Feinde. Und ich nehme Liebe dich selbst. Muss ja fair verteilt sein, oder? Und ihr merkt schon, die zentralen Botschaften des christlichen Glaubens, die können wir nicht aufteilen. Ja? Sondern das Liebesgebot gilt ganz. Und dann kann jeder für sich feststellen, wo ist gerade mein Schwerpunkt, wo bin ich schon gut und wo habe ich noch Spielraum. Aber das gilt ganz. Und ich behaupte, dass das ganze Thema Auferstehung zu diesen Kernbotschaften gehört, wo wir nicht sagen können, ist ja toll, dass der Helge sich auf den Himmel freut, aber mein Auftrag ist, liebe deinen Nächsten oder so. Das geht nicht. Das geht nicht. Wie gesagt, wenn ich nur denke von Krippe bis Kreuz, dann ist das drastisch zu kurz. Jesus ist nicht gekommen, um diese Welt ein bisschen besser zu machen. Obwohl er das quasi nebenbei auch macht. Wo wir uns an seine Gebote halten, werden wir auch erleben, dass hier etwas besser wird. Aber das ist quasi eigentlich nur ein Abfallprodukt. Seine ganze Botschaft war im Alten Testament längst da. Selbst das Liebesgebot ist eine Zusammenstellung aus zwei Zitaten aus 5. Mose und 3. Mose. Das Besondere an Jesu war seine Person. Dass wirklich Gott gekommen ist. Sein Gang ans Kreuz und seine Auferstehung. Das hat sein Leben geprägt und das ist das Entscheidende. Ich finde es super spannend. Lukas hat es wunderbar in Lukas 9 in einen Vers gefasst. Jesus war schon aktiv, hat geheilt, hat Wunder gemacht, hat gepredigt und so weiter. Und dann heißt es Lukas 9, von da an richtete Jesus sein Angesicht darauf, nach Jerusalem zu gehen. Es gab so einen Wendepunkt in seinem Leben. An diesem Wendepunkt kam dann unter anderem auch die Verklärung, die Bestätigung, du bist mein geliebter Sohn. Ab diesem Wendepunkt kommen die ganzen Rufe in die Leidensnachfolge und Leidensankündigungen. Es gibt diesen Punkt, wo Jesus sagt, jetzt geht's quasi, man könnte sagen, ans Eingemachte oder jetzt wird's ernst. Und nach Jerusalem natürlich nicht, weil er sich aufs Kreuz gefreut hat, sondern weil er wusste, wie es weitergeht. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Das Ziel von seinem Weg war nicht das Kreuz, sondern der Himmel. Denn er sitzt zur Rechten Gottes, von dort wird er kommen und so weiter. Deswegen, ein Christ, der sich nicht auf den Himmel freut, hat Wachstumspotenzial. Drastisches. Und ein Christ, der seinen Nächsten nicht liebt, auch. Ist okay. Aber bei den meisten christlichen Gemeinden, die ich hier in Deutschland kenne, würde ich sagen, das Wachstumspotenzial Himmel ist größer als das Wachstumspotenzial Nächstenliebe. Das Problem ist, dass wir häufig uns den Himmel nicht so recht vorstellen können, weil es hier einfach zu gut geht. Herr, komm wieder, aber nicht so bald. Ja, also, es geht uns schlicht zu gut. Und wir haben irgendwie nur so komische Himmelsbilder. Ihr seid, die meisten von euch in einem Alter, die sie den Münchner im Himmel noch kennen, der da irgendwie versucht mit seiner Harfe, Luja Saki! Und also der Himmel reizt uns nicht. Und dieser Himmel würde mich auch nicht reizen. Ich freue mich sehr, im Himmel wieder Harfe zu hören. Meine Frau hat Harfe gespielt und ich habe es total genossen. Aber ich freue mich auch sehr darauf, dass ich sie nicht spielen muss. Gut. Deswegen der dritte Gedanke. Wie sieht der Himmel eigentlich aus? Wir können uns den nicht so richtig vorstellen. Ewig, ewig. Wird das nicht sterbenslangweilig? Wie wird das überhaupt sein? Bei manchen auch noch die Sorge, komme ich da rein? Bitte, wenn das deine Sorge ist, dann sprich mich oder wen anders nachher an. Weil das ist die Verheißung Jesu, der sagt, ich halte dich fest in meiner Hand und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Das Thema ist geklärt. Wie wird der Himmel sein? Und an der Stelle nehme ich ein längeres Zitat auf, aus einem Buch, das vielleicht die eine oder der andere von euch kennt, das Tagebuch eines frommen Chaoten. Ein Charismatiker, der humorvoll die Schwachpunkte der Charismatiker benennt. Wunderbar. Adrian Pless ist mal wieder im Gottesdienst und ein Mönch predigt. Merkte plötzlich, dass ich mich aufrichtete. Kam mir vor wie ein Sechsjähriger, als ich redete. Ich will nicht sterben. Nein, sagte Pater John, ich auch nicht. Das Leben kann so toll sein. Ich bin sicher, dass Jesus auch das alles sehr geliebt hat. Seine Freunde und Verwandten, die Natur, Lachen, Tränen, Arbeit. Der Himmel, die Vorstellung vom Himmel scheint so. Ich weiß nicht. Wie heißen Sie? Fragte der Mönch. Adrian. Adrian, was macht Ihnen Spaß? Wirklich Spaß, meine ich. Fußball. Wollte eigentlich nicht die Wahrheit sagen, rutschte mir einfach so raus. Dann sagte Pater John, muss Gott bei Ihnen dafür sorgen, dass der Himmel wenigstens so aufregend und anregend und befriedigend ist, wie das Endspiel der Fußball-WM. Ist das Ihre Frau, die neben Ihnen sitzt? Anne lächelte und nickte. Wenn Adrian plötzlich umkippt, meine Liebe, und Bruder Tod an die Tür klopft, dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. Ja, lachte Anne. Dann werde ich ihm noch schnell ein paar Fußballstiefel unter die Arme klemmen und eine Trillerpfeife in den Mund. fühlte mich, als hätte jemand das Fenster aufgemacht und den stickigen Raum gelüftet. Ich finde das Ganze wunderbar, weil ich glaube, dass wir da auch an einer zutiefst biblischen Linie sind. Wir können Ewigkeit tatsächlich nicht denken. Wir können nicht ohne Zeit denken. All unser Denken basiert auf der Voraussetzung von Zeit. Wenn du den Knopf drückst, geht das Licht an. Wenn wir im Himmel sind, dann kann es passieren, dass das Licht angeht, weil wir nachher den Knopf drücken. Also, wenn es Zeit nicht mehr gibt, wir können Zeitlosigkeit nicht denken. Es übersteigt unsere Möglichkeiten. Deswegen können wir auch den Himmel nicht wirklich denken. Und die Bibel macht jetzt etwas ganz Geschicktes. Die Bibel nutzt Bilder, ganz verschiedene Bilder, um etwas von der Herrlichkeit des Himmels zu transportieren. Ich hatte gerade eben schon ein paar Bilder zitiert. Jetzt meinetwegen das himmlische Jerusalem. Das himmlische Jerusalem kommt, eine Stadt mit 12 Toren und die Tore sind jeweils aus einer Perle. Das war für die Menschen damals, wow, ja, da will ich hin. Oder die goldenen Straßen. Also mir wären Waldwege mit frisch geschlagenem Holz lieber, also die goldenen Straßen. Mei, halt, es halt sein muss, meinetwegen auch goldene Straßen. Keine Ahnung, ob quasi es wirklich goldene Straßen gibt, ob wir dann wirklich Riesenperlen haben, aus denen Tore sind. Keine Ahnung. Wenn es so sein wird, wird es gut sein. Es kann aber auch sein, dass es nur ein Bild ist für etwas, was wir schlicht nicht verstehen, was unsere Möglichkeiten übersteigt, was aber etwas transportiert. Nämlich etwas von der Herrlichkeit des Himmels. Etwas, wo die Menschen damals sagten, da will ich hin. Etwas von dem Frieden, auch der Tierfrieden und so weiter. Also es sind lauter Bilder, die etwas von der Herrlichkeit des Himmels transportieren. Und deswegen glaube ich, dass der Adrian Press das an der Stelle ganz richtig macht. Wir dürfen durchaus auch eigene Bilder entwerfen für den Himmel, die etwas von der Wahrheit des Himmels auch in unsere Herzen transportieren. Ich bin mit dem Thema, wie gesagt, schon lange unterwegs und ab und zu begegnen mir Geschwister, die brauchen keine Bilder. Die sagen, ich habe überhaupt kein Bild vom Himmel, aber ich freue mich total darauf. Die gibt's, Halleluja. Für viele andere ist es so, dass wir irgendeine Vorstellung brauchen, um uns darauf freuen zu können. Deswegen, ich habe Ende der 90er Jahre, da kannte ich meine Frau noch gar nicht, war ich in Stuttgart und habe ein Gesprächskonzert mit dem Helmut Rilling erlebt. Helmut Rilling, so einer der besten Bach-Kenner, und der hat eine Kantate von Bach genommen, Liebster Gott, wann werde ich sterben? Eine reine Vorfreudenkantate. Ich sagte schon, auch in unserem Land, die Christen vor uns hatten diese Botschaft sehr viel tiefer verstanden und hat die dann erklärt. Gesprächskonzert heißt, die erste Hälfte erklärt er die Sachen, aber hat sein ganzes Orchester und so weiter schon da sitzen. Dann erklärt er zum Beispiel, an der Stelle hat Bach die Kirchenglocken in den Bass gelegt. Einmal Bass alleine. Da höre sogar ich die Kirchenglocken. Jetzt muss ich was erfinden. Die Kirchenglocken hat er umspielt mit Vogelgezwitscher in Querflöte und Geige. Einmal Bass, Querflöte und Geige und so weiter. Und so hat er im Gesprächskonzert Schritt für Schritt Sachen erklärt und gleich hörbar gemacht. Und er hat dabei erklärt, dass bei dieser Kantate, die besteht aus 5 Teilen, der 4. Teil ist nochmal so ein retardierendes Moment. Oh, wie wird das sein mit denen, die noch zurückbleiben? Aber zum 5. Teil schwingt es sich wieder zur reinen Vorfreude auf. Und er hat gesagt, diesen 5. Teil hat Bach komponiert im Stil einer Jig, eines mittelalterlichen Tanzes, im 12-Achtel-Takt. Ach du meine Güte, ich kann 12-Achtel rechnen, aber 12-Achtel-Takt, wie auch immer. Das Schöne beim Gesprächskonzert ist, dass dann das ganze Kantate nochmal komplett aufgeführt wird. Sprich, ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht und die ganze Kantate gehört. Und als es in die Jig ging, habe ich gemerkt, für mich hört es sich an wie ein Dreivierteltakt. Und mit Dreiviertel konnten meine Füße was anfangen und ich sah mich dann am himmlischen Parkett schweben, ohne Säulen im Weg, einfach nur auch keine anderen Paare, die gestört haben, wo man gucken musste. Ich fand es ein bisschen schade. Ich habe nicht erkannt, mit wem ich da getanzt habe, aber okay. Eines meiner Himmelsbilder. Ich werde im Himmel wieder tanzen. Jetzt weiß ich nicht, wie es den Männern hier geht. Es gibt vielleicht ein paar Männer, die dann sagen, oh, dann möchte ich lieber nicht in den Himmel. Okay, ja, dann brauchst du ein anderes Bild an der Stelle. Ich werde im Himmel auch Skysurfen. Weiß nicht, wer von euch weiß, was Skysurfen ist. Skysurfen heißt, ich springe aus dem Flugzeug ab mit dem Fallschirm, habe aber ein Snowboard an den Füßen und durch den Luftwiderstand kann ich Figuren machen. Salti, Schrauben und so weiter. Wunder, wunderschön. Wenn jemand von euch 20, 30.000 Euro über hat und dann Kurs machen will, ich würde mitkommen. So, ja. Ansonsten mache ich es halt im Himmel. Das Schöne ist, wenn ich das hier auf Erden mache, dann habe ich vielleicht 30 Sekunden, dann muss ich einen Fallschirm ziehen. Im Himmel werde ich erstmal eine Ewigkeit in die Richtung surfen, dann umdrehen und eine Ewigkeit in die andere Richtung. Dann gibt es tatsächlich Leute, die sagen, Helge, ich glaube nicht, dass du im Himmel Sky surfen wirst. Das gibt's da nicht. Kann sein. Aber sollte ich tatsächlich, also gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich darf wirklich Sky surfen, dann werde ich das volle Kanne machen. Möglichkeit zwei, es wird mindestens so gut. Das heißt, bei mir, das Bild Tanzen oder auch das Bild Skysurfen, die transportieren etwas von der Vorfreude des Himmels, dass ich eine auch gefühlsmäßig eine Ahnung davon bekomme, wie gut das im Himmel sein wird. Es ist ähnlich, wir haben dann Offenbarung 21. Gott wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz. Das Dumme ist nicht vorstellbar. Wenn ich mir nur vorstelle, kein Geschrei, nicht. Aber was ist denn dann? Deswegen lade ich ein zu sagen, wir brauchen dann quasi ein Bild, was für uns etwas vom Positiven transportiert. Deswegen lade ich kurz ein, halbe Minute. Wie sieht dein Himmel aus oder wie müsste der Himmel aussehen, damit du dich darauf freust? Eine Überschrift und Zusammenfassung. Wunderschön. Es wäre einfach schön, wenn wir mehr Zeit hätten. Dann würde ich euch jetzt in Austauschgruppen bitten. Aber so lade ich euch ein, wo immer ihr nachher zum Mittagessen oder so zusammen seid, erzählt euch doch mal, wie euer Himmel aussieht. Und schon habt ihr ein wunderbares Gesprächsthema. Meine Frau war Grundschullehrerin, hatte im Schuljahr davor noch eine vierte Klasse gehabt. Und einer jetzt in der fünften Klasse hat dann gehört, dass meine Frau heimgegangen ist. Und hat er zu seiner Mama gesagt, weißt du, Mama, die Frau Keil tanzt jetzt im Himmel und sie darf alles essen. Er wusste, meine Frau hatte Lebensmittelunverträglichkeiten und ich finde, er hat das wunderbar zusammengefasst. Das Spannende ist, lebt der Himmel in uns und prägt er unser Leben? Dann begegnen mir bei dem Thema immer wieder verschiedene Fragen. Dann fragen Erzieherinnen, was soll ich denn sagen, wenn ein Kind zu mir kommt? Ja, werde ich meinen Hamster wiedersehen? Und dann sage ich, ja, es ist nicht so ganz richtig, weil ich hatte gerade eben gesagt, es gibt eine Personkontinuität. Also der Helge wird im Himmel wiedererkannt. Beim Hamster bin ich mir da nicht so ganz sicher. Also es wird Tiere im Himmel gehen, aber ob der Hamster Willi wirklich da oben sein wird, bin ich mir nicht so ganz sicher. Das Dumme ist, wenn ich dem Kind jetzt sage, ob der Willi da ist, weiß ich nicht, aber da gibt's tolle Tiere. Hey, ich will meinen Willi! Wenn ich dem Kind das sage, dann ist der Himmel scheiße. Also sage ich dem Kind, du wirst deinen Willi garantiert wiedersehen. Denn es gibt auch wieder nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Willi ist tatsächlich da oben, das glaube ich jetzt nicht. Aber die zweite Möglichkeit, wenn das Kind da oben ankommt, wird es den Willi nie vermissen. Das heißt, das, was es mit dem Willi verbindet, Heimat, Geborgenheit, Zuwendung, was immer das Kind mit Willi verbindet, es wird sich erfüllt haben. Es wird da sein. Deswegen an der Stelle, die Sachwahrheit wäre quasi zu sagen, naja, es gibt tolle Tiere, aber Willi nicht unbedingt. Aber die emotionale Wahrheit, die ich dann transportiere, ist, Himmel ist Mist. Manchmal muss ich mich entscheiden zwischen einer Sachwahrheit und einer emotionalen Wahrheit. Und in dem Fall entscheide ich mich grundsätzlich für die emotionale Wahrheit. Später, wenn das Kind älter ist, kann man dann nochmal sortieren und kann das erklären. Dann kann das Kind das auch rational nachvollziehen. Aber solange sie noch entsprechend klein sind, können sie das in der Regel nicht. Ich hatte ein Gespräch mit einer Frau, deren 16-Jähriger an Krebs gestorben ist, Sohn. Und es war zusätzlich erschwert, weil Geschwister aus der Gemeinde der Meinung waren, ihr sagen zu müssen, ich habe den Eindruck, er wird geheilt. Er ist geheilt worden, er ist vollständig geheilt worden und er ist in Ewigkeit geheilt. Aber ihre Hoffnung war bei Heilung natürlich eine andere. Ich habe den 16-Jährigen nicht mehr kennengelernt, ich habe die Frau danach kennengelernt. Und sie waren so gefangen, zum Beispiel mit Aussagen, er hatte doch noch sein ganzes Leben vor sich. Er ist jetzt schon im richtigen Leben angekommen? Er ist jetzt schon im vollkommenen Leben? Er braucht doch seine Mama noch. Du warst zu 98% eine Supermama und gab so 2%. Jetzt hat er 100%. Echt? Also wir waren im Laufe eines Jahres immer wieder im Gespräch und nach einem Jahr kam sie zu mir und sagte, du meinst also, wenn mein Sohn sich entscheiden könnte, nochmal auf die Erde zu kommen, dann würde er das höchstens mir zuliebe tun? Habe ich gesagt, ja. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe überhaupt nichts gegen die Trauer. Ich habe überhaupt nichts gegen Tränen und Schmerz. An der richtigen Stelle. Wenn sie trauert, dass sie ihren Sohn nicht mehr hat, dass sie jetzt noch weiterleben muss ohne ihn, dass da eine Wunde bei ihr ist, natürlich. Aber wenn sie trauert, dass er etwas verpasst hat, diese Trauer kann nie enden. Und zweitens ist sie falsch. Er hat nichts verpasst. Als Christen in den Himmel gehen, wir können auf der Erde nichts verpassen. Ganz ähnlich kam eine Bekannte zu mir, die mit einer Cousine im Gespräch war und sie hatte der Cousine erzählt von einem Massaker in Ruanda, wo in einem christlichen Dorf alle getötet worden sind und eine Frau überlebt hat. Und sie ist ganz berührt von der Frau, weil die Frau jetzt im Verkündigungsdienst ist und in einem Versöhnungsdienst. Ihre Cousine hat daraufhin die Frage gestellt, warum hat Gott die anderen nicht gerettet? Jetzt kam die Frau zu mir mit der Frage, ja, was soll ich denn meiner Cousine sagen? Dann habe ich ihr gesagt, ja, bitte stell die Frage mal von Kopf auf die Füße. Die korrekte Frage lautet, warum muss die eine nachsitzen? Die anderen sind längst in der Herrlichkeit angekommen. Und ihr merkt, wenn der Himmel für mich real ist, dann prägt das tatsächlich auch mein Denken hier. Wenn der Himmel nicht real ist, dann klammere ich mich an ganz viele Sachen fest, die mich letztlich gefangen nehmen. Dann ziehe ich falsche Schlussfolgerungen. Ein Freund von mir sagt gerne, anstrengend sind im Leben eines Christen nur die ersten 80 Jahre. Bei manchen auch die ersten 90, okay. Aber, ja. Deswegen ein ganz kurzes Viertes. Das Wissen um die Ewigkeit entlastet die Gegenwart. Wenn ich weiß, wo ich hingehe, komme ich in eine ganz große Freiheit, hier zu leben, hier zu genießen, natürlich. Ein FSJler hat mich mal gefragt, wie kannst du dich gleichzeitig so sehr auf den Himmel freuen und gleichzeitig Sachen hier so genießen? Habe ich gesagt, das geht gar nicht anders. Wenn ich mich auf den Himmel und die Herrlichkeit Gottes freue, wie sollte ich nicht da die Spuren Gottes hier auf der Erde genießen? Das gehört für mich direkt zusammen. Deswegen echte Himmelsvorfreude hat nichts Depressives, hat nichts Suizidales. Sondern wer sich auf den Himmel freut, wird natürlich die Spuren Gottes hier auf der Erde genießen. Immer. Gleichzeitig eine große Freiheit, weil ich kann nichts mehr verpassen. Wenn ihr mich einladet und sagt, boah, wir organisieren hier gerade in Moab das Konzert des Jahrtausends. Davon wird man noch reden in hunderten von Jahren. Ja, dann glaube ich euch, weil ich euch für vertrauenswürdig halte. Und wenn ich dann nicht kann, das schlechteste Konzert im Himmel wird besser. Also, ich kann auf Erden auch nichts mehr verpassen. Deswegen habe ich dieses Jahr meine Osterpostkarte ganz in dem Sinne gestaltet, das Beste kommt noch. Das ist die Perspektive. Und ich lade euch ein, damit einzusteigen in diese Perspektive. Wer immer möchte, darf sich gerne eine mitnehmen als Erinnerung an die Himmelsvorfreude. Ich schließe mit einem Gebet. Himmlischer Vater, Herr Jesus, Heiliger Geist, du bist Gott in Jesus auf diese Welt gekommen. Du bist in diese Welt gekommen, weil du uns dermaßen liebst und weil du in der Ewigkeit nicht ohne uns sein wolltest. Du bist ans Kreuz gegangen, um die Tür wieder aufzumachen. Und du bist vorausgegangen, wieder in den Himmel, in der Vorfreude auf uns, die wir kommen dürfen. Herr, und das bitte ich dich, steck uns an mit dieser Vorfreude, dass dein Weg, dein Wesen, dein Wille, deine Perspektive, unser Denken und unser Herz immer mehr prägt. Und wir auch zu solchen Menschen werden, die in großer Freiheit hier leben und sich einsetzen können, weil sie wissen, wo ihr Weg hingeht. Amen.